Ja, guten Abend. Herzlich willkommen zu unserem letzten, zu der letzten Vorlesung in diesem Jahr. Im Januar geht es dann natürlich weiter. Auch das letzte Mal, dass wir Iris Melamed heute dabei haben in diesem Semester, schätze ich. Und einen besonderen Dank dafür, dass Iris Melamed nun schon zum dritten Mal dabei ist und sich auch mit großer Geduld auf die, sagen wir mal, vom schauspielerischen Standpunkt her gesehen, Unprofessionalität der Philosophen einlässt, die in irgendwelchen Nacht- und Nebelaktionen noch Texte vorbeibringt und dann bis unmittelbar vor Vorstellungsbeginn laufen die Proben. Das ist alles vom Theater gesehen nicht üblich. Jedenfalls vielen Dank nochmal, dass du gekommen bist.
Gerne.
Und ansonsten behalte ich mich kurz und stelle Astrid Schwarz vor, die ja in dieser Vorlesung schon öfter zu Wort gekommen ist, aber ein paar Worte nur darüber, wer Astrid Schwarz eigentlich ist. Studierte Biologin, insbesondere Limnologin, wem das etwas sagt, und ist dann über die Biologie und Limnologie, über die Wissenschaftsforschung zur Philosophie gekommen. Und ihr Hauptgebiet ist die Theorie und Geschichte der Ökologie, wobei Ökologie einerseits gemeint ist als die Ökologie als Naturwissenschaft, aber auch durchaus Ökologie im Verhältnis zu Umweltwissenschaft, Umweltbewegung, aber auch Ökologie im Verhältnis zu Ökotechnologie und jetzt inzwischen auch sogar Nanotechnologie, also all diese Sachen sind im Horizont. Und insbesondere beschäftigt sich als Historikerin auch, als Historikerin der Ökologie mit der Begriffsgeschichte der Ökologie und ich denke aus dem weiteren Umfeld dieser Beschäftigung kommt der heutige Vortrag. Ich glaube auch der erste Baron in unserer Reihe der illustren Wissenschaftler. Und wie immer halten wir so, ich erinnere nochmal daran, die Vorstellung sage ich jetzt ruhig, die Vorlesung dauert bis 21 Uhr. Wenn der Vortrag zu lang sein sollte, um noch eine sinnvolle Diskussion vor 21 Uhr hinzukriegen, dann erlauben wir eine kleine Pause, dass man schon vorher gehen kann. Warten wir mal ab, wie lange es dauert. Ich weiß nur, dass ich glaube, es heute eine sehr schöne Balance geben wird zwischen Vorlesung und Vortrag. Ja, vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Es ist ein Glück, schreibt Giorgio Agamben im Jahr 2002, dass der Baron Jakob von Uexküll, der heute zu den wichtigsten Zoologen des 20. Jahrhunderts und zu den Begründern der Ökologie gezählt wird, während des Ersten Weltkriegs ruiniert wurde. Als er sein Familienvermögen verlor, war er gezwungen, die Sonne des Südens zu verlassen und sich an der Universität Hamburg niederzulassen, wo er jenes Institut für Umweltforschung gründete, das ihm Ruhm verleihen sollte. 1925 kam Jakob von Uexküll, 61-jährig, an die noch junge, erst 6-jährige Universität Hamburg. Es war ihm dort eine Stelle als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter angeboten worden, die erste bezahlte Stelle überhaupt in seinem Leben. Zwar wurde er noch vor Ende des Jahres zum Honorarprofessor ernannt, aber erst im folgenden Jahr bezog er nach zähem Ringen mit städtischen und universitären Behörden das Aquarium im Zoologischen Garten Tiergartenstraße 1. Es trug fortan den Namen Laboratorium für Umweltforschung im Hamburger Jargon, das Institut im Zigarettenkiosk. Mindestens der Anfang der Geschichte von Uexkülls Umweltforschung in Hamburg ist also nicht unbedingt als ruhmvoll zu bezeichnen und auch später hatte das Institut mit erheblichen institutionellen, persönlichen und auch inhaltlichen Hindernissen zu kämpfen, gerade auch bei dem Versuch, das umweltwissenschaftliche Unternehmen zu verstetigen. Was Agamben jedoch ganz richtig feststellt, ist, dass es in Uexkülls wissenschaftlichem Leben mindestens einen Bruch gibt, der sich auch in der Ortsveränderung nach Hamburg manifestiert. Während uns der Uexküll des sonnigen Südens als ein knallharter Physiologe begegnet, einer der Tiere zunächst als Maschinen beschreibt und auch als solche behandelt, ist der norddeutsche Uexküll ein theoretischer Biologe, der eine Philosophie des Tieres als Subjekt entwickelt hat und nun experimentell fruchtbar zu machen sucht. Die Entwicklung dieser komplexen und weit verzweigten Biophilosophie beginnt allerdings schon lange, bevor Uexküll nach Hamburg zieht. Sie beginnt sogar schon während seiner Zeit als Experimentalphysiologe und begleitet ihn auf der nicht immer freiwilligen Wanderschaft durch Europa. Uexküll zielt mit seiner Theorie explizit auf eine neue Epistemologie der Biologie. Das Tier soll nicht mehr auf der Folterbank der Physiologie gestreckt werden, stattdessen interessiert die Wahrnehmung seiner spezifischen Umwelt. Die Zecke oder der Seestern werden nach den jeweiligen Merk- und Wirkmalen ihrer Welten befragt und nicht als Modell zum Studium der allgemeinen Gesetzmäßigkeiten, etwa der Impulsleitung in einer Nervenbahn. Für Yüksekül ist dies ein Forschungsprogramm der permanenten Hinterfragung, aber auch Einforderung der Rolle des Subjekts in der Biologie.
Die Bemühungen der Physiologen, die Lebensvorgänge in mechanische Massenwirkungen aufzulösen, haben nur an der Peripherie der Organismen zu wirklichen Erfolgen geführt. Wir werden daher das Subjekt bei der Aufstellung biologischer Baupläne mit in Rechnung ziehen müssen und uns die Frage vorlegen, welche Beziehungen bestehen zwischen den biologischen Subjekten und Objekten.
In Yüksekül's Werk scheint sich also eine radikale Umorientierung ausmachen zu lassen, ein epistemologischer Bruch, eine Rupture epistemologique, um mit Gaston Bachelard zu sprechen. Und genau dies, der mit den Ortsveränderungen einhergehende Bruch, möglicherweise werden es auch Brüche sein im Experimentieren, in der Theoriebildung und den Methoden der Yüksekül'schen Biologie, will ich mit Ihnen heute Abend erkunden. Nicht übersehen werden darf bei dieser Thematisierung der Brüche in Yüksekül's wissenschaftlichem Leben aber, dass den Ortsveränderungen und wechselnden Kontextualisierungen des Epistemischen die Konstanz dessen gegenübersteht, was Yüksekül selbst als biologische Weltanschauung bezeichnet. Erhaltung von Ordnung, planvolle und plangebende Strukturen bilden das Rückgrat dieser Biologie, ob es um die Umweltforschung als Plangebung für alle lebenden Gestalten geht oder den Schrei der Ordnung nach einem Staatsorganismus. Lassen Sie uns zunächst einen Blick auf die Experimentaltechniken des unerbittlichen Physiologen werfen, der seine Objekte buchstäblich auf die Folterbank der Wissenschaft spannt, um ihnen die Wahrheit zu entreißen. Yüksekül kommt als frisch diplomierter Biologe, als Kandidat der Zoologie von der estnischen Universität Tartu nach Heidelberg zu dem berühmten Physiologen Wilhelm Kühne, bei dem er sich einführt als desertierter Biologe, desertiert von einer Biologie, die er viel zu spekulativ fand.
Ich bin völlig davon durchdrungen, dass, wenn es jemals wieder eine Biologie geben sollte, die den Namen einer Wissenschaft verdient, dieses lediglich das Verdienst der Physiologie ist, die allein weiter das Experiment gepflegt hat, während die Biologie in der Spekulation unterging.
Was er in Heidelberg suchte, war also eine Erneuerung der Biologie durch den verstärkten Einsatz von Experimenten, die es erlauben sollten, Theorien zu testen und bestenfalls zu Naturgesetzen führen. Was sich Yüksekül erhofft von einer experimentellen Forschung ist,
Strukturen und ihre Funktionen aufzudecken. Natürlich muss man sich streng davor hüten, durch unlösbare Fragen nach Empfindungen, Gedanken und so weiter der Tiere das reine Experiment zu trüben. Ebenso unfruchtbar sind die Versuche, mit Hilfe der Logik oder der Mathematik an die biologischen Probleme heranzutreten.
Wie also sieht nun Yüksekül's experimentelle Forschung aus, die weder einer unanschaulichen Logik verfallen, noch unlösbare metaphysische Fragen etwa nach der Seele des Tieres stellen soll, sondern einen Beitrag zur Erforschung der Planmäßigkeit im tierischen Organismus. Yüksekül interessierte sich für neurophysiologische Forschung, die in den 1890er Jahren vor allem um Fragen der Erregungsleitung mit Nerven und Muskelfasern kreiste. Sein erster publikationsrelevanter Modellorganismus ist Elodene moschata, eine im Mittelmeer weit verbreitete Krakenart. Das in der physiologischen Forschung am häufigsten verwendete Experimentalsystem war hingegen der Froschschenkelmuskel. Yüksekül betrat also mit der Erprobung der Krake ein experimentell noch offenes, wenn auch nicht gänzlich unerkundetes Gelände. Leitende Forschungsfragen waren, wie die Muskeln angeregt werden, wie die Kraftübertragung stattfindet und woher diese Kraft kommt. Das physikalische Modell, nach dem Yüksekül die Mechanik des Zusammenwirkens der Muskeln und die Verteilung der nötigen Energie für die Tätigkeit der Muskeln konstruiert, kommt aus der Hydraulik. Es handelt sich dabei um ein hydromechanisches Modell. Als Agens der Bewegung und Stillstand der Muskeln verursacht, wird der sogenannte Tonus angenommen. Der Tonus ist die konstante Einwirkung der Nerven auf die Muskeln. Bei niederen Tieren, zu denen auch die Krake zählt, ist der Tonus verteilt in einem zentralen Netz, das als Tonusreservoir dient und von wo aus der Tonus in bestimmten Bahnen dorthin fließt, wo er gebraucht wird.
In solchen abgeschlossenen Bahnen herrschen dann die gleichen Verhältnisse wie im ursprünglichen Netz. Oder es treten neue Einrichtungen hinzu, die dem Tonus nur in einer bestimmten Richtung zu fließen gestatten. Wir stellen uns diese Einrichtungen nach Analogie von Ventilen vor, die ein Fluidum nur in einer Richtung passieren lassen. Von diesem Gesichtspunkt aus stellt sich das zentrale Netz als ein großes Tonusreservoir dar, aus dem ein jeder Muskel mittels seines Nervens das für ihn momentan nötige Quantum von Tonus abzapft. Hart an der Eintrittsstelle des Muskelnervs in das zentrale Netz findet sich ein Organ, das man den Kopf des Muskels nennen könnte, weil es die Aufgabe hat, die Bedürfnisse seines Gefolgsmuskels dem übrigen zentralen Nervensystem gegenüber zu repräsentieren, habe ich ihm den Namen Repräsentant gegeben. Die Repräsentanten sind nach dem Tonusschema Organe, die Tonusmenge in Tonusdruck verwandeln.
Der Repräsentant ist also die Stelle, an der die Tonusentnahme reguliert wird. Es ist der innere Regulierungsapparat, der bewirkt, dass die Muskeln je nach Beanspruchung mit Verlängerung oder mit Verkürzung reagieren. Üxküls wesentlichster Beitrag zu dieser Forschung bestand darin, das Zusammenspiel zwischen Nervenerregung und der Muskelspannung dem Tonusdruck zu erkennen. Im sogenannten Üxkülschen Gesetz wird dieser Zusammenhang festgehalten. Die Erregung fließt immer zu den verlängerten Muskeln, das heißt, die Erregungswellen nehmen immer diese eine Richtung. Üxküll beschreibt damit das Zusammenspiel von Nerven- und Muskelsystemen als einen kausal geschlossenen Steuerungsmechanismus. Vor allem behauptete er damit aber auch die Notwendigkeit rückwirkender Abläufe auf das Nervensystem. Nicht nur steuert das nervöse Zentrum und damit die Sinnesorgane die Muskeln, sondern umgekehrt wirken die Muskeln auch zurück auf das sie steuernde nervöse Zentrum. Und es sind die Repräsentanten, die hier an der entscheidenden Vermittlungsstelle sitzen.
Man mag sich vom Bau der Repräsentanten ein Bild machen, welches man wolle. Eine Tatsache bleibt davon unberührt, dass die Repräsentanten ihre Gefolgsmuskeln in effigie, also symbolisch, darstellen.
Es gibt eine ganze Reihe von Autoren, die geneigt sind, die Tonusexperimente und die damit verbundenen Begriffs- und Theoriebildung als Vorwegnahme der kybernetischen Sichtweise zu interpretieren. Soweit zur Theorie. Doch wie sah nun konkret die experimentelle Praxis aus, auf die Üxküll ja so großen Wert legte? Üxküll experimentierte nicht nur mit der Moschuskrake, sondern auch mit Marienwürmern, mit Seesternen, mit Seeigeln, auch mit anderen Cephalopoden, also Kopffüßern wie etwa Tintenfischen oder größeren Krakenarten. Auch methodisch war Üxküll innovationsfreudig. 1894 fuhr er nach Paris, um die chronofotografische Methode von Étienne Jules Marais zu lernen. Zu Marais berühmter fallende Katze gesellten sich bald fallende Schlangensterne oder der schwimmende Rochen, alles Bewegungsstudien über den Tonus. Durchgeführt wurden die Experimente zum Tonus in Kühnes Labor in Heidelberg und an der Zoologischen Station von Anton Dorn in Neapel, wo Üxküll einen Arbeitsplatz von der hohen königlich-preußischen Regierung bzw. der hohen württembergischen Regierung finanziert bekam. Die allgemeine Schwierigkeit dieser Forschung bestand vor allem darin, einen Zusammenhang zwischen äußerlich sichtbarer Bewegung und gleichzeitigen Veränderungen im Nervensystem festzustellen. Aus diesem Grunde umfassten die Experimente an Elodene Moschata auch Vivisektionen. Blicken wir also dem Experimentator Üxküll über die Schulter, wie er sich seinen Modellorganismus aneignet, welche Instrumente und Methoden gezückt werden, um das Experimentalsystem zur Beantwortung seiner Fragen zu bewegen.
Frédéric spricht sich in seiner Physiologie du Poulpe Commun über die Schwierigkeiten aus, die einer ausreichenden Fesselung der Cephalopoden entgegenstehen, und löst die Frage, indem er das Tier einfach annagelt. Dieses Verfahren ist aber unzulässig, wenn das Tier die Operation überleben soll, ohne die unangenehmsten Begleiterscheinungen an den verletzten Armen zu zeigen. Ein an beiden Seiten offener Schlauch aus grober Leinwand, der 30 cm in der Länge und 22 cm im Umfang misst, wird von rückwärts über die Elodene gezogen und mittels einer eingenähten Schnur halskrausenförmig dicht hinter dem Ansatz der Arme mit aller Kraft zugezogen und festgebunden. Einerseits ist es wünschenswert, so viel wie möglich vom Kopf freizulassen. Andererseits ist die ganze Fesselung umsonst, so wie man nicht hinter, sondern auf den Arm gebunden hat. Denn die Oktopodenarme vermögen sich aus jeder Schlinge herauszuziehen. Der Schlauch wird nun über die Arme herübergezogen und noch zweimal mit dünner Schnur um die Arme eingebunden. Nachdem man sich äußerlich mit dem Finger davon überzeugt hat, wo die feste Schädelkapsel liegt, schneidet man über derselben Haut und Muskel weg. Ein Schnitt in die Medianebene eröffnet unmittelbar die Schädelhöhle und das Gehirn liegt vor uns. Um an die tieferen Partien des Gehirns heranzukommen, muss man ein Auge opfern. Nun ändert der Verlust eines Auges mit oder ohne dem dahinterliegenden Sehganglion am Benehmen des Tieres nichts. Je nach Art der Operation leben die Tiere einige Stunden bis zu einer Woche.
Getestet wurden dann sogenannte Reizreaktionsschemata, also welchen Einfluss hat es auf die Krake, wenn man an dieser oder jener Stelle der Haut oder der Mantelmuskeln eine elektrische Spannung anlegt oder wenn dieser oder jene Muskel- oder Nervenstrang durchschnitten wird.
Es gelingt, die Atmung normal zu erhalten, wenn man nach tiefer Durchschneidung der hinteren Kommissuren das Tier in frisches Seewasser wirft. Die Mantelatmung bleibt sogar bestehen, wenn man das Pedalganglion durchschneidet und schließlich arbeitet noch eine Mantelhälfte weiter, wenn nur die zu ihr gehörigen Hälften des Viskeralganglions allein noch erhalten ist. Es folgt daraus, dass in jeder Hälfte des Viskeralganglions sich ein kleiner automatisch arbeitender Mechanismus befinden muss. Diese beiden automatischen Maschinen sind, obgleich unabhängig voneinander, dennoch so eng miteinander verknüpft, als wenn sie beide in dasselbe Sperrrad eingreifen würden. Denn so wie beide einmal in Tätigkeit sind, ist auch ihr Rhythmus absolut der gleiche.
Vor allem aber interessierte sich Üskül für elektromotorische Untersuchungen am isolierten Muskel der Krake. Lassen Sie uns noch einen letzten Blick in das Wet Lab werfen, auf den Labortisch und seine Instrumente, mit deren Hilfe Organismen zu Forschungsgegenständen gemacht werden.
Elodene Moschata erwies sich, was die Dauerhaftigkeit und Größe ihrer Nerven betraf, über Erwarten brauchbar. Um das Tier zu töten, setzt man es in eine Präparierschale und öffnet ihm dann mit einem Schnitt in der Medianlinie zwischen den Augen die knorpelige Schädelkapsel und zerstört das Supraösophagealganglion. Hierauf werden die Arme abgetragen, die noch nach einer halben Stunde spontane Bewegungen zeigen. Der Mantelnerv ist leicht zu finden. Jederseits nahe dem Mantelrande verbindet ein platter Muskelbalken den Körper mit dem Mantel. In ihm liegt der Nerv, der beim Übertritt in den Mantel selbst sich dem charakteristischen Ganglion stellatum vereinigt. Nun wird das Tier mit der linken Hand ins Handtuch genommen und, wie es Figur 1 zeigt, die Zeigefinger von oben her unter den Muskelbalken gesteckt. Die schräg vorgezogene Muskelduplikatur entfernt man dann durch einen seitlichen Schnitt. Dann geht man mit einer spitzen Schere seitlich vom durchschimmernden Nerven in die Muskulatur mit einem langen Schnitt ein. Die Wände des muskulösen Hohlraums, in dem der Nerv liegt, klaffen auseinander und der Nerv wird frei. Um dem Nerv bequem beizukommen, schneidet man nun auch unterhalb der Nerven, dem Verlauf desselben folgend, die Leibeswand durch, sodass derselbe auf ein schmales muskulöses Band zu liegen kommt, das man nach Belieben über den Finger nehmen und dehnen kann. Der sich stark zusammenziehende Nerv wird nun, nachdem das Tier hingelegt worden, am zentralen Ende mit der Pinzette gefasst, gehoben und zurückgeschlagen, wobei das etwa noch anhaftende Bindegewebe und einige abgehende Nervenfasern durchschnitten werden.
Üskül nahm diese komplizierte Präparation auf sich, obwohl die Herstellung des Nervenmuskelpräparates von Elodene doppelt so viel Zeit in Anspruch nahm wie die Präparation des Froschschenkels. Außerdem war das Muskelpräparat des Frosches in der zeitgenössischen Forschung sehr viel weiter verbreitet, geradezu ein Standardobjekt. Aber der Mantelnerv von Elodene, ein markloser motorischer Nerv, erwies sich als besonders gut geeignet für die Messung des Elektrotonus. Das Experimentalsystem erwies sich sogar als so erfolgreich und produktiv, dass Üskül 4 Jahre vor allem Arbeiten über die Moschuskrake publizierte und ihr auch die experimentelle Basis seiner Einsicht verdankt, die uns auch heute noch als Üskülsches Gesetz begegnet. Er verwendete das Lodene-Präparat auch zur Klärung der allgemeinen Frage, ob mechanische oder elektrische Reizung besser geeignet wären bei der Erforschung der Reizübertragung zwischen Nerv und Muskel und der antagonistischen Regulationsmechanismen von Dehnung und Verkürzung der Muskeln. Dazu stellte Üskül eine systematische Vergleichsstudie einer ganzen Reihe von gängigen, aber auch von neuen Instrumenten an. Der Mantelnerv von Elodene war dabei die Konstante im jeweiligen Experimentalsystem. Mechanische Reizung bedeutete tatsächlich, die Präparate mit mehr oder weniger großen, schweren und spitzen, hammerartigen Gebilden mehr oder weniger anhaltend zu reizen. Es ist leicht vorstellbar, dass die Präparate dadurch stark beansprucht und relativ rasch verbraucht, also durchtrennt oder dauerhaft gequetscht wurden. Üskül wollte hier Abhilfe schaffen und setzte Instrumente ein, die er nach eigenen Plänen hatte fertigen lassen, so etwa den Haartrommler hier zu sehen. Bei diesem Gerät erwies sich als Vorteil, dass das Nervenmuskelpräparat mechanisch beliebig gereizt werden konnte, ohne es dabei zu beschädigen. Jedoch war die Fixierung des Präparats am Gerät zu kompliziert und nur schwer reproduzierbar. Diese Arbeiten schloss Üskül mit der tastenden Bemerkung ab, dass der elektrische Reiz wohl wegen seiner Kürze und strengen Lokalisation das Ideal der mechanischen Reizung sein könne, wenn es nur gelänge, die übrigen Wirkungen, er nennt hier Polarisation und Elektrolyse, auszuschließen. Er benennt damit die aktuelle epistemische Grenze der technischen Umgebung seiner Forschung. Sie erfüllt nicht die Zwecke, für die sie gebaut wurde, und ist damit auch keine Antwortmaschine mehr. Wie Hans-Jörg Reinberger die Rolle der Instrumente und Aufzeichnungsapparaturen in einem Experimentalsystem genannt hat, sondern wird selbst zu einer Fragemaschine, zu einem epistemischen Ding, um in der Terminologie zu bleiben. Am Ende dieses Abschnitts über den aktiven Experimentator Üskül, der gleichzeitig auch als der Üskül des sonnigen Südens angesprochen werden mag, möchte ich auf zweierlei hinweisen. Zum einen wird deutlich, wie komplex diese physiologische Forschung war und wie eng Instrumente, Methoden und Organismus aufeinander bezogen und miteinander verflochten sind. Vor allem wird auch deutlich, wie dominant die damit jeweils verbundenen Praktiken für das ganze Forschungsunternehmen sind und wie sehr sich Üskül darüber auch im Klaren war. In einem solchen Unternehmen ist das Experiment weniger ein wohl definiertes Prüfverfahren, das Theorien zu bestätigen oder zu widerlegen hat. Auf Üskül's Verständnis vom Experiment scheint eher Ludwig Flecks Beschreibung der Forschungspraxis zuzutreffen. Ein Einzelexperiment zu Fleck beweise wenig. Es gehört immer ein ganzes System der Experimente und Kontrollen, eine Voraussetzung, einem Stil gemäß zusammengestellt und von einem Geübten ausgeführt. Ein anderer Aspekt, wenn man Experimente nicht vor allem in der Funktion zur Überprüfung von Theorien sieht, ist, die Unschärfen und das Zweideutige im Forschungsprozess hervorzuheben, das vor allem im sogenannten Entdeckungszusammenhang eine Rolle spielt. Dies kann auch genutzt werden, um die Grenzen zwischen Begriff und Handeln, zwischen Zeichen und Objekt auf ihre Durchlässigkeiten und Vermischungen hin zu erkunden. Begriffliche Unbestimmtheit wird dann nicht als defizitär aufgefasst, sondern als handlungsbestimmt und als genauso gerechtfertigt wie die begrifflich bereits verfestigten Resultate der Forschung. Was gewinnen wir dadurch für das Üskülsche Verständnis vom Experiment, wenn wir uns auf solche Übergangs- oder Mischzonen einlassen, in denen Dinge noch Objekte und schon Zeichen, noch Zeichen und schon Objekt sind? Hören wir vor dem Hintergrund dieser Überlegung noch einmal das Üskül-Zitat aus dem Leitfaden in das Studium der experimentellen Biologie der Wassertiere von 1905.
Man mag sich vom Bau der Repräsentanten ein Bild machen, welches man wolle. Eine Tatsache bleibt davon unberührt, dass die Repräsentanten ihre Gefolgsmuskeln in Effigie darstellen.
In diesem Zitat scheint genau das, was oben als Mischzone beschrieben wurde, vollzogen. Üskül entschärft hier gewissermaßen die Grenze zwischen dem Forschungsobjekt und dem Zeichen, dem Bild vom Repräsentanten und dem Repräsentanten, der die Gefolgsmuskeln darstellt. Die Begriffsbildung wird zurückgebunden an die experimentelle Praxis. Umgekehrt verweist bereits die Wahl des Begriffs selbst, Repräsentant, auf seinen Zeichencharakter. Damit fügt sich die Üksküllsche Forschung auch nicht der Einteilung in theoretische oder analytische Biologie auf der einen und experimentelle Biologie auf der anderen Seite. Für Üksküll durchdringen sich beide Methodologien. Seine theoretische Biologie hat zwar auch ein begriffliches Rahmenwerk zu entwickeln, in dem die Experimente interpretiert werden können. Umgekehrt verändern die Experimente aber auch das Rahmenwerk, weil sich hier die materielle und die zeichenhafte Seite der Forschungsobjekte durchdringen. Dies alles charakterisiert allerdings vor allem den Experimentbegriff jenes Experimentators, als den wir Üksküll soweit kennengelernt haben. Der spätere Üksküll gesteht im Experimentalsystem sehr viel weniger Offenheit oder Potenzial zur Veränderung zu. Die Bedeutung der Forschungspraxis fällt hinter die der Begriffsbildung zurück. Die Begriffe selbst sind nicht mehr unscharf, sondern so stark schematisiert, dass sie geradezu immunisiert werden gegenüber den materiellen Objekten, die sie beanspruchen, zu erklären. Zur Aufgabe der Biologie wird dann die Planmäßigkeit der organischen Wesen zu erforschen, wie Üksküll 1913 in den neuen Fragen der Bausteine zu einer biologischen Weltanschauung schreibt. Damit scheint auch ein Bruch in der Experimentalpraxis Üksküls und seinem Experimentalbegriff verbunden. Die damit einhergehenden Veränderungen in Epistemologie und Ontologie lassen sich sowohl in der Beschreibung dessen, was dann überhaupt ein Experiment ist, nachvollziehen, wie an der Beschreibung der Phänomene. Darauf werden wir gleich zurückkommen. Zunächst sei noch eine Strömung innerhalb der Biologie wenigstens genannt, die für die weitere Entwicklung des Experimentalbegriffs bei Üksküll wichtig war und auf die er umgekehrt auch selbst großen Einfluss nehmen sollte. Ein Buch des Biologen und Philosophen Hans Driesch leitet hier eine entscheidende Wende ein, so argumentiert jedenfalls der französische Wissenschaftshistoriker Georges Canguilhem. Mit den organischen Regulationen von 1901 tritt zur in der Physiologie des 19. Jahrhunderts stabilisierten Opposition von Außenregulation und Innenregulation des Organismus eine dritte Position hinzu. Regulatorische Netzwerke gelten von nun an als Schlüssel zum Verständnis biologischer Funktion. Das hydromechanische Modell von Üksküll zur Beschreibung der Muskelfunktion in einem marinen Wurm kann zwanglos als ein Beispiel für diese dritte Position aufgefasst werden. Die weitere Entwicklung der Üksküllschen Biophilosophie ist die Ausarbeitung dieses Funktionsbegriffs und die Beschreibung dessen, was er als vorgegebene planmäßige Ordnung der Natur bezeichnet. Verbunden mit beiden ist die Erfindung und Weiterentwicklung des biologischen Funktionskreises, der auch heute noch mit Üksküls Name verbunden ist, ebenso wie der Begriff der Umwelt, dem in diesem komplexen Begriffssystem eine ganz zentrale Rolle zukommt. Insbesondere die Unterscheidung zwischen Umgebung und Umwelt wurde sowohl in der Soziologie wie der Ökologie aufgegriffen. Luhmann verweist ausdrücklich auf die Üksküllsche Unterscheidung von Umgebung und Umwelt und thematisiert diese im Zusammenhang der Einführung seines Beobachterbegriffs. Auf der einen Seite gibt es dann die Umwelt für das System und auf der anderen Seite die Umgebung, wie sie für den Beobachter des Systems erscheint.
Die Umwelt, in die ein Tier eingefügt ist, bildet für sich allein keine Einheit. Im Gegenteil, werden die Eigenschaften der Umwelt erst durch die Übereinstimmung mit den Eigenschaften des Tieres zu einer Einheit zusammengeschlossen und zerflattern restlos ohne dieses Bindemittel. Das Schema eines Funktionskreises ist leicht zu übersehen. Wie mit zwei Gliedern einer Zange für das Merken und für das Wirken umfasst das Tiersubjekt ein jedes Objekt. Bestimmte Eigenschaften des Objekts, mit deren Auswahl vom Bau der Sinnesorgane, Rezeptoren des Subjekts abhängt, dienen als Reiz, um im Merkorgan eine Anzahl Merkzeichen zum Anklingen zu bringen. Diese werden an die Reizquelle als Merkmal hinaus verlegt und machen die reizaussendenden Eigenschaften des Objektes zu Merkmalträgern des Subjektes.
Tier und Umwelt bilden also eine funktionale Einheit. Die Umwelt setzt sich zusammen aus einer Auswahl von Elementen, die aus der Umgebung ausgewählt werden. Es sind die Merkmalsträger, die das Tier mit seinen Rezeptoren wahrnehmen kann. Das Tier kann nur bestimmte Merkzeichen erkennen an einem Objekt, nämlich jene, die als Reiz überhaupt für das Merkorgan wahrnehmbar sind. Erst dann werden Merkzeichen zu Merkmalen, die Wirkzeichen werden Wirkmale. Uexküll verlagert über diese Verzahnung von Rezeptor und Merkzeichen die funktionale Grenze des Organismus nach außen, jenseits seiner biologischen Gestalt. Das Netz gehört dann ebenso zur Spinne wie ihre Spinndrüsen. Beide Seiten der Beziehung zwischen Tier und Objekt, den Gliedern der Zange, wie Uexküll sagt, werden durch Handlungen erzeugt und stabilisiert. Objekte wirken dabei auf Subjekte als Stimuli ein, Subjekte auf Objekte als Impulse. Uexküll orientiert sich mit seinem Schema zwar an der physiologischen Beschreibung von Reflexbögen. Dies bedeutet aber keineswegs, dass die Lebensvorgänge in rein mechanische Massenwirkung auflösbar wären, die auch nur an der Peripherie des Organismus, wie Uexküll sagt, zu wirklichen Erfolgen führen könne. Im Gegenteil zwingt uns die Auffassung, dass das Tier als Subjekt und nicht mehr als Objekt aufgefasst wird, eine andere Betrachtungsweise auf. Diese andere Betrachtungsweise besteht darin, dass biologischen Bauplänen, so auch den Reflexen, genau keine unveränderbare Mechanik zugrunde liege. Uexküll bezog sich hier mit Vorliebe auf die Arbeiten von Pavlov. Sie kennen alle die Rede vom Pavlovschen Reflex, der zeigen konnte, dass der Speichelfluss bei Hunden auch anders als durch Geruch, etwa durch Licht oder Geräusche, ausgelöst werden kann und damit auch der Speichelreflex ein flexibler ist. Üblicherweise wird das Merkwelt-Wirkwelt-Schema an der Zecke veranschaulicht. Wir haben Ihnen aber heute ein etwas freundlicheres Beispiel mitgebracht, nachdem Sie schon mit der Vivisektion hier gequält wurden. Es ist das Merkwelt-Wirkwelt-Schema des Huhns. Hören wir, wie sich Umwelt und subjektives Huhn ordnungsgemäß zusammenfügen.
Nehmen wir einmal einen ganz einfachen Fall. Ein Huhn sieht ein Korn und pickt es auf. Dabei haben die optischen Eigenschaften des Kornes dem Auge des Huhns als Merkmal gedient und der Körper des Kornes hat die Wirkung des Hühnerschnabels erduldet. Die Wirkung hat die Merkung ausgelöscht. Damit das erfolgen kann, müssen die Merkzeichen, die das Huhn durch Vermittlung des Auges erhält, in dem zentralen Merkorgan im Hirn des Huhnes durch ein Merkschema zusammengefasst werden, damit das Korn überhaupt wiedererkannt wird. Das Merkschema induziert, wie wir uns ausdrücken, ein Wirkschema im Wirkorgan des Gehirnes. Das Wirkschema beherrscht die Willensimpulse des Huhnes, die zur Ausführung der Pickbewegung nötig sind.
Die Aufgabe des Biologen, wenn er ein Tier beobachtet, besteht darin, die Merkmalträger oder Bedeutungsträger zu erkennen, dessen Umwelt definieren. Konsequenterweise will Uexküll das Verhältnis zwischen Tier und Umwelt auch nicht durch den darwinschen Begriff der Anpassung beschrieben wissen, sondern wählt den Begriff der Einpassung, um die Komplementaritäten von paarweise aufeinander abgestimmten Umwelten oder von Tier und Umwelt zu betonen. Die menschliche Haut ist so gebaut, dass die Mundwerkzeuge der Mücke sie durchdringen können. Die Spinne webt ihren Faden so dünn, dass er in der Merkwelt der Fliege nicht sichtbar ist und die Fliege deswegen zur Beute der Spinne werden kann. Obwohl die Spinne mit anderen Merkwelten und Rezeptoren versehen als die Fliege, die Umwelt der Fliege also auch nicht sehen kann, passt das Netz genauso in die Umwelt der Fliege, dass sie es nicht sehen kann. Agamben nannte dies die paradoxe Koinzidenz der gegenseitigen Blindheit von Spinne und Fliege. Zusammenfassend kann man sagen, dass Uexküll mit seiner subjektiven Biologie vor allem hervorhebt, dass wir es in der Biologie mit einer Vielfalt von Wahrnehmungswelten zu tun haben. Und diese Welten sind jede für sich vollkommen. Eine Kommunikation zwischen den Subjekten gibt es kaum. Die Merkzeichen bleiben uns ewig unbekannt. Jedes Tiersubjekt ist eine Seifenblase für sich. Auf diese Metaphorik greift Uexküll häufig zurück. Seifenblasen kugeln und schweben durch die Welt, sie durchfliegen Gärten und können bis zum Platzen aufgeblasen werden. Damit die Welt aber nicht zu einem ungeordneten Tummelplatz von Seifenblasen verkommt, verweist Uexküll an dieser und ähnlichen Stellen auf die ordnende Natur der Natur, die dem Geschehen der ineinandergreifenden und doch isolierten Mannigfaltigkeiten übergeordnet ist. Diese übergeordnete und machtvolle Natur hat konsequenterweise auch kein zentrales Subjekt, das ja an ein Merken und Wirken gebunden wäre. Sie ist, so Uexküll, der alles beherrschende Plan, in dem das Merken und Wirken sämtlicher Subjekte repräsentiert ist. Um diese allumfassende planmäßige Natur näher zu beschreiben, greift Uxküll häufig auf die Metapher der Partitur oder Komposition zurück, in der all die verschiedenen Qualitäten von Tönen und Konstellationen von Instrumenten in einem harmonisch erklingenden Ganzen zusammengeführt werden. An anderen Stellen, auf die wir in einigen Minuten noch zu sprechen kommen werden, wird die Natur als Gottnatur goetheanischer Prägung angesprochen.
Solange wir es mit einem Subjekt zu tun haben, dessen Umwelt, wie zum Beispiel bei der Wespe, kleiner und ärmer ist als unsere, können wir diese Seifenblase aus unserer Welt herausschneiden und behaupten, die richtige Welt sei doch die des Menschen, von der die Wespe nur einen kleinen Teil wahrnimmt. Drehen wir aber einmal das Verhältnis um und denken wir uns unsere Welt als Seifenblase in einer umfassenderen und reicheren Welt schwebend, von der wir infolge unserer beschränkten Sinnlichkeit nichts wahrnehmen, so würde uns auch unsere Vorstellung, mit der wir unsere Seifenblase zum Platzen aufblasen, bis zum Platzen aufblasen, nichts helfen, um von der anderen Welt irgendetwas zu erkennen. Und doch wäre die größere Welt dann die richtigere. In dieser Lage befinden wir uns tatsächlich der Natur gegenüber. Wir erfahren von ihr ebenso wenig wie die Wespe von unserer Welt, weil wir wie die Wespe an die Grenzen unserer Sinnlichkeit gebunden sind und mit unserer Seifenblase in ein unbekanntes Etwas hineingestellt sind, von dem wir gerade so viel erfahren, als wir von ihm Bilder in unserer menschlichen Bildersprache in uns aufnehmen können. Diese Bilder verknüpfen wir in der Vorstellung zu einem größeren Gesamtbild, wie das auch die intelligente Wespe tun würde, wenn sie mit ihrer Seifenblase unseren Garten durchfliegt und die geschauten Wespendinge zu einem Gesamtbilde in ihrer Vorstellung vereinigte. Das Studium dieser Welten hat uns nun gelehrt, dass diese zahllosen Subjektumwelten keineswegs eine planlose Anhäufung von Seifenblasen darstellen, sondern dass sie alle auf das Planvollste miteinander verknüpft sind. Die Natur ist also mehr als ein bloßer Tummelplatz der Umweltseifenblasen, auf dem diese planlos durcheinander kugeln. Nein, sie ist ein planloses Gesamtgefüge, sie ist ein planvolles Gesamtgefüge, das in dauernder, planvoller Umgestaltung und Erneuerung begriffen ist. Nur fehlt ihr das zentrale Subjekt, das wie alle Subjekte an Merken und Wirken gebunden wäre. Anstelle des zentralen Subjektes tritt ein alle Subjekte verbindender und beherrschender Plan. Ihm ist das Merken und Wirken aller Subjekte gleichmäßig unterworfen. Dieser Plan bestimmt für jedes Subjekt, was und wie es zu merken habe und umschreibt damit seine Merkwelt. Er bestimmt aber auch, wie das Subjekt zu handeln habe und umschreibt damit seine Wirkungswelt.
So, damit möchte ich Sie auf einen kleinen Exkurs entführen, der sich etwas näher mit der Metaphorik bei Uxküll beschäftigt. Ich hatte schon zwei Bereiche angesprochen. Also wir hatten hier gerade eine umfangreiche Seifenblasenmetaphorik und vorhin hatten wir, ja, war schon die Sprache gekommen auf andere metaphorische Komplexe. Hier wird es jetzt um den Staat als Organismus und Organismus als Staat gehen. Der begriffliche Grenzverkehr zwischen Biologie und Politik durchzieht Uxkülls gesamte Schriften, zum Teil auch seine physiologischen Schriften. Besonders deutlich wird dies während und kurz nach dem Ersten Weltkrieg, den Uxküll zunächst auf einem Familiensitz in Estland verbringt. Nach der Annektierung der Güter durch die Rote Armee zieht die Familie auf den Besitz seiner Frau im hessischen Lohndorf zwischen Marburg und Gießen. Uxküll korrespondiert in dieser Zeit mit Politikern, Wissenschaftlern und Künstlern aus ganz Europa und ist außerdem mit Unterstützung der Notgemeinschaft Deutscher Wissenschaftler, der jetzigen DFG, auch wissenschaftlich tätig. 1922 veröffentlicht er eine Arbeit über Experimente zur Flügelbewegung des Kohl-Weißlings. Methode der Wahl ist die stroboskopisch-stereoskopische Fotografie, also wiederum eine chronofotografische Technik, und schließt damit an seine Fallexperimente mit den Schlangensternen an. Während dieser Zeit ist auch der englische Schriftsteller Houston Chamberlain, gehört auch zu diesem illustren Kreis der Briefpartner. Chamberlain hatte starke deutschnationale Sympathien, war verheiratet mit Eva Wagner, Richard Wagners Tochter, und residierte in Bayreuth. In diesem Umfeld hatte er schon früh Kontakte zu Nationalsozialisten, aber auch zum deutschen Adel, wie überhaupt der politischen und militärischen Elite Deutschlands. Für Uexküls Werk hatte er ein besonderes Interesse gefasst. In einem Brief am 23. Mai 1919 schreibt er:
Besonders entzückt war ich über ihren Aufsatz, wohl die Darmstädter Rede, über Staat und Organismus. Das ist einer ihrer glänzendsten Leistungen, klar wie Kristall und überzeugend wie ein Evangelium.
Umgekehrt war Uexküll fasziniert von Chamberlains Schriften. So trug er etwa mit einem Vorwort zu den Grundlagen des 19. Jahrhunderts bei, ein Buch, das heute als ideologischer Wegbereiter des Nationalsozialismus gilt. Im Jahr des Kriegsendes, der deutschen Novemberrevolution, der Abdankung des deutschen Kaisers und dem Morgengrauen der Weimarer Republik schreibt Uexküll an seinen verehrten Freund Chamberlain:
Lohndorf, Oberhessen, 30.12.1918, sehr verehrter Herr Chamberlain. Ihnen, sehr verehrter Freund, drängt es mich, einen Neujahrsgruß zu senden. Denn ich hege die Hoffnung, dass wir den dunkelsten Tag mit der schwärzesten geistigen Nacht eben überstehen. Mit Ihnen allein kann ich wahrhaft biologisch reden. Sie besitzen Kraft und Überblick genug, um dem schwer erkrankten Staat den Puls zu fühlen, obwohl gerade Sie die Verwesungsprozesse am bittersten empfinden müssen. Eines hält uns trotz alledem aufrecht. Der deutsche Genotypus ist gut und mag der Phänotypus noch so mangelhaft gewesen sein. Das, was wir heute erleben, ist aber auch nicht die Äußerung des Phänotypus, sondern eine akute Erkrankung des Staates als Organismus. Ich kann heute nicht mehr die Ähnlichkeit aller Revolutionen als etwas Äußerliches beiseite schieben. Die Symptome geben ein allzu einheitliches Krankheitsbild in allen Fällen. Es ist immer Krebs. Das heißt, das Wuchern der Einzelzellen und damit Hand in Hand gehend die Zerstörung der Organe. Das Merkwürdigste bleibt für mich der Wahn der Demokraten, die in der Massenbildung eine normale Erscheinung sahen, obgleich sie gleich bereits den Beginn der Krankheit bezeichnete. Infolge dieses Irrtums ist auch die Kur, die sie anwenden, verfehlt. Durch erneute Massenbildung wie die Nationalversammlung kann der Organismus nicht geheilt werden. Auch durch Aufklärung der Einzelnen kann nur geringer Nutzen gestiftet werden. Der Einzelne kann nämlich gar nicht aufgeklärt werden. Der gemeine Mann denkt nicht mit Begriffen, sondern mit ganz primitiven Gefühlen und Anschauungen. Für ihn ist Freiheit entweder die Möglichkeit zu rauben und zu plündern oder bestenfalls die Möglichkeit, ungeniert vom Staat zu leben. Es ist auch gar nicht gerecht, von ihm zu verlangen, dass er in seiner Merkwelt ein Bild des Staates mit all seinen verschlungenen Beziehungen der Teile besitzt. Das Einzige, was man erwarten darf, ist, dass er ein genügend klares Bild seiner nächsten Aufgaben in sich trägt und den Willen, sie zu erfüllen. Und hier setzt der Genotypus ein, der ihn zu einem tüchtigen Berufsgenossen formt. Diese gesunde Urkraft ist im Deutschen vorhanden und es wird auch niemals an geistigen Führern fehlen, die aus diesem Material einen Staatsorganismus erwachsen lassen. Wenn die Krankheit ausgetobt hat und der Infektionsstoff neutralisiert ist, kann ein neues Wachstum beginnen. Für mich ist der Schrei nach Ordnung, der sich jetzt aus dem Herzen losringt, das erste Zeichen beginnender Widerstandskraft. Von Ihnen, als dem erfahrensten Arzt in der Völkergeschichte, erhoffe ich ein Wort über die Prognose. Halten Sie diesmal den Krebs für tödlich oder glauben Sie an eine Genesung? Ich hoffe vom kommenden Jahr vor allem Ihre eigene Genesung und sehne mich dem Tage entgegen, da es mir möglich sein wird, Sie persönlich aufsuchen zu dürfen. Ihren Damen empfehle ich mich aufs Beste, in steter Bewunderung und Freundschaft, Ihr sehr ergebener Jakob von Uexküll.
Der Staat als Organismus und der Organismus als Staat ist die leitende Metapher, die sich jetzt durch Uexkülls Schriften zieht. Bahnen der Reizübertragung binden die Individuen des Staates und die Zellindividuen der Körpermaschine zusammen. Überall gibt es Zapfen und Fugen, das Ordnungsgefüge wird durch Zwang, Verschiedenheit und Unterordnung stabilisiert. Demgegenüber stehen Protoplasma und Volk, die derselben Parole folgen: Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. und Hunger, Krebs und Anarchie in Staat und Organismus hervorrufen, wenn sie nicht kontrolliert in einem harmonischen Verhältnis zwischen Protoplasmateil und Werkzeugteil, Volksleben und Staatspflichten gehalten werden. Diese wechselseitigen Übergriffe der politischen und biologischen Sphären können hier nur Randbemerkungen bleiben, sie verdienten einen eigenen Vortrag. Immerhin deutlich wird dadurch jedoch hoffentlich, wie weit der Anspruch von Yüksküll nach einer biologischen Sprache und auch der Biologie als Wissenschaft in alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens hineinragt. Eine Wissenschaft, deren Aufgabe es ist, die Planmäßigkeit der organischen Wesen zu erkennen.
Die Umweltlehre besteht, wie gesagt, aus zwei Hauptpunkten. Neben der Anerkennung der planerzeugten Umwelten fordert sie die Anerkennung des Zusammenhangs aller Umwelten in einer allumfassenden Planmäßigkeit. Das bedeutet nicht mehr und nicht weniger als die Wiedereinsetzung der von Goethe gepriesenen Gott-Natur, die sich nach 1000 Plänen in 1000 Gestalten verkörpert und durch 1000 Augen in 1000 Umwelten schaut. In der planlosen, objektiven Welt, die nur physikalisch-chemische Gesetzmäßigkeiten kennt, herrscht der Zufall. Das Leben selbst ist nur ein nebensächliches Zufallserzeugnis planlos waltender Kräfte. Sie wird dadurch zur Gott-Natur, zu der wir Stellung nehmen müssen und die den Ausbau unserer Umwelt merklich beeinflusst. Wir gewinnen eine durchaus andere Einstellung, wenn wir uns mit unserer Umwelt in ein großes Ganzes planvoll eingewoben fühlen. Wie wenn wir als planloser Atomhaufen in einer sinnlosen Weltwüste umhergetrieben werden.
Yüksküll wendet sich entsprechend auch mit Nachdruck gegen die verbreitete institutionelle Vorherrschaft der physikalischen Disziplin. Dass die Erforschung der einen objektiven Welt, wie sie die Physik oder die Astronomie betreibt, gegenüber der Forschung der vielen subjektiven Welten überlegen sei, hat Yüksküll gebetsmühlenhaft in Zeitschriften, Artikeln und Zeitungskommentaren wiederholt. Schließlich gäbe es nicht nur eine Wirkungswelt und man könne nicht so tun, als seien die Merkwelten nur Scheinwelten. Und die Erforschung der vielen subjektiven Welten obliege der Biologie, die sich hierin auch gegenüber allen anderen Naturwissenschaften systematisch unterscheidet, woraus für Yüksküll auch ihre Überlegenheit resultiert.
Die biologische Forschung zwingt uns dazu, die gesamte Außenwelt als unsere menschliche Merkwelt zu betrachten. Die Lehre von den Merkwelten umfasst das ganze ungeheure Gebiet von der Amöbe bis zum Menschen, das nur zum allergeringsten Teil bisher bearbeitet worden ist. Erst wenn dieses durchgearbeitet sein wird, können wir einen wirklichen Einblick in die lebendige Natur bekommen.
Kommen wir noch einmal zurück zu Yüksküll und seiner Umweltforschung in Hamburg. Die Bestallung Yüksküls in Hamburg eröffnete ihm die Chance zur Entwicklung einer solchen Lehre der Merkwelten. Allerdings fiel die institutionelle Situation und wohl auch die akademische Umgebung für Yüksküll von Anfang an Hindernisse bereit, wie ich bereits zu Beginn des Vortrags angedeutet hatte. Die Finanzierung des Instituts ist eine Mischfinanzierung, wie man heute sagen würde. Vier verschiedene Träger beteiligen sich, die Universität Hamburg, das im Institut angegliederte Aquarium, beziehungsweise die Einnahmen von den Aquariumsbesuchern, die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und die Notgemeinschaft Deutscher Wissenschaftler. Yüksküll empfindet diese Lage von Anfang an als prekär, insbesondere von der Großzügigkeit der beteiligten Persönlichkeiten abhängig zu sein. So versucht Yüksküll permanent, diesem Zustand abzuhelfen. Unter anderem wendet er sich mit seinem Anliegen auch an das deutsche Kaiserpaar. Kaiser Wilhelm II. Und Kaiserin Hermine sind seit 1980 Exilanten im holländischen Doorn, wo Yüksküll sie im Jahr 1926 besuchte, also schon kurz nach Antritt seiner Stelle in Hamburg.
Schloss Burg an der Saale, den 16. Mai 1926. Sehr verehrter Herr Professor, haben Sie herzlichen Dank für Ihren Brief mit beachtenswerten Vorschlägen. Die Einstellung sogar gutgesinnter Politiker in Bezug auf die Enteignung ist mir nur zu gut bekannt. Ich bin auf 14 Tage in meiner deutschen Heimat und muss die Rückkehr nach Doorn am 21. abwarten, ehe ich auf Ihre Vorschläge bejahend eingehen kann. Es war mir eine solche Freude, Sie in Doorn zu sehen. Kommen Sie nicht einmal wieder nach Holland? Dem Kaiser geht es Gottlob gut, aber er leidet furchtbar unter den schweren Zeiten. Mit herzlichen Grüßen, Ihre sehr ergebene Hermine.
Der Kaiser kann für Üskül jedoch nichts erreichen. Die Situation des Instituts bleibt also weiterhin unsicher und stark mit der Person Üskül verbunden. Gegenüber der Universitätsverwaltung erzwingt Üskül schließlich, dass er erst mit 75 Jahren in Rente gehen muss. So lange dauert es, bis sein erster Schüler Friedrich Borg habilitiert ist und auch akzeptiert wird als sein Nachfolger. Das ist 1940. Das Institut überdauert die Abdankung Üskül immerhin um knapp 20 Jahre, bevor es dann 1960 aufgelöst wird. Was leistet nun die Umweltforschung im Üskülschen Sinne? Zuallererst ist festzuhalten, dass diese Umweltforschung eine Wissenschaft ist, die wir heute als Ethologie, als Verhaltensforschung bezeichnen würden. Das erklärt auch das Interesse von Wolfgang Köhler und von Konrad Lorenz an Üskül's Forschung. Lorenz etwa besuchte das Institut in Hamburg, umgekehrt war auch Üskül in Österreich eingeladen. Über seinen Vortrag, den 1933 an der Wiener Urania hält, berichtet die Neueste Zeitung unter der Rubrik Wald, Feld, Wasser und ihr Getier mit der Überschrift Wunder der modernen Umweltforschung, wie sieht das Tier die Welt? Mit den Ökologen seiner Zeit scheint Üskül hingegen recht wenig Kontakt gehabt zu haben. Auch die Kontakte, die sich an der Universität Hamburg angeboten hätten, etwa mit den Hydrobiologen Ernst Henschel oder Hans Lohmann, blieben wohl eher unauffällig. Der Kern von Üskül's biologischem Programm und vor allem seine Umweltforschung ist also auch nach der Gründung des Instituts eine Forschung, die um etwas kreist, was Üskül im Jahre 1900 bereits als vergleichende Physiologie bezeichnet hatte. Jedenfalls macht er noch dieselben Gespenster aus. Die Abgrenzung richtet sich zum einen gegen die neodarwinistische Ausrichtung der Verhaltensforschung. Sie funktionierte so gut, dass die Lorenz-Schule praktisch keine Notiz nahm von der Üskülschen Umweltlehre. Andere, sich hartnäckig haltende Feinde waren der amerikanische Behaviorismus einerseits und die Tierpsychologie, die Tieren Selbstbewusstsein oder eine Seele zuschrieben, andererseits. Gegen beide zog er voll Werf und Polemik ins Feld.
Zweierlei setzt uns beim Behaviorismus in Staunen. Das ist erstens das Ziel, das ihm bei seiner Menschenbeglückung vorschwebt, nämlich alle Menschen in lauter gleichartige Uhrwerke zu verwandeln, die im gleichen Takt arbeiten. Für jeden denkenden Menschen, der noch kein subvokales Uhrwerk geworden ist, ist dies Ziel die reine Hölle, in der er vor Langeweile explodieren müsste. Zweitens muss es uns mit Verwunderung erfüllen, wie rasch die mechanische Weltanschauung, die im Behaviorismus gipfelt, auf der ganzen Linie gesiegt hat. Die mechanische Weltanschauung hat nur deshalb den Vitalismus über den Haufen rennen können, weil die älteren Psychologen in den Tieren verkleinerte Menschen sahen. Sie sprachen vom Seelenleben der Infusorien und selbst Darwin redet von einer verzweifelten Ameise.
In seinem eigenen Programm, das er zunächst physiologische Psychologie und dann später als Umweltforschung oder Umweltlehre bezeichnet, verwahrt er sich strikt gegen die Annahme eines kausalen Zusammenhangs zwischen Bewusstseinsvorgängen und materiellen Gehirnstrukturen, zwischen psychischen und physischen Qualitäten. Dass es dennoch einen Zusammenhang gäbe, betont er mehrfach, wobei er der physiologischen Psychologie zwar die Entwicklung von Regeln, aber nicht von Gesetzen zugesteht. Ganz und gar streitet er aus dieser Erkenntnis heraus ab, dass wir jemals in der Lage sein können, so etwas wie Ameisenempfindungen, die darwinsche verzweifelte Ameise, kennenzulernen. Auch nicht, wenn das Nervensystem der Ameise bis in das letzte Ganglion erforscht und physiologisch verstanden ist. Die Leistungsfähigkeit seines Programms versucht er auf vielerlei Weise unter Beweis zu stellen, und zwar nicht nur in der Grundlagenforschung, sondern auch in Bereichen, die üblicherweise als angewandte Forschung bezeichnet werden. So beschäftigte sich das Institut in den 1930er Jahren mit der Ausbildung von blinden Hunden. Üskül wird nie müde, immer wieder zu betonen, dass das Zusammenspiel von Merken und Wirken objektiv erforscht werden könne, wobei sich die Methode von selbst ergebe, wie er sagt. Was er damit meint, ist im Wesentlichen die Beobachtung von Tieren in ihrer naturgegebenen Umgebung. Die Aufmerksamkeit, will dann jenen Dingen, die dem Tier als Merkmal dienen könnten und auf die es dann seinerseits einwirkt. Damit ist Uexküll bei einer Methode angekommen, die man im Vergleich zu seinen physiologischen Studien als minimalinvasiv bezeichnen könnte. Folgt man der Charakterisierung des kanadischen Wissenschaftsphilosophen Ian Hacking, nachdem die wissenschaftliche Tätigkeit sich unter den Überbegriffen von Intervenieren und Repräsentieren charakterisieren lässt, könnte man sagen, dass die Intervention, die experimentelle Seite der Wissenschaft hier, durch die Repräsentation, das Darstellen von Theorien und die Entwicklung von Begriffen zurückgedrängt wird. Diese Umweltforschung lässt sich eher als eine Spurensuche nach Merk- und Wirkmalen, allgemein nach Zeichen beschreiben und damit als eine Methode, die vor allem in der Geographie, aber auch in der Ökologie verbreitet ist. In diesem Sinne nähert sich dann auch die Uexküllsche Umweltlehre dem an, was heute zumindest auch unter Umweltforschung verstanden wird. Das Experiment jedenfalls scheint in dieser epistemischen Umgebung nur noch eine untergeordnete Rolle zu spielen. Obwohl Uexküll zu seiner Zeit mit der Umweltforschung durchaus Erfolge verzeichnen konnte, räumte er der Durchsetzungsfähigkeit seiner Forschungsrichtung nicht allzu große Chancen ein. Lassen wir abschließend den durchaus auch selbstironischen Baron Jakob von Uexküll zu Wort kommen mit einer Passage aus einem Vortrag, den er 1928 auf der 90. Tagung der altehrwürdigen Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte hielt.
Ich zweifle daran, dass die Umweltlehre in unserem Zeitalter, das für die Gleichheit schwärmt, Anklang finden wird. Sie ist, das darf nicht verschwiegen werden, durchaus nicht demokratisch. Selbst wenn man sie aristokratisch nennen wollte, so wäre damit noch zu wenig gesagt. Ein jedes Subjekt ist in seiner Umwelt absoluter König. Freilich gehört dazu, dass er auch seine Mitmenschen als Könige anerkennt. Jener König wird dabei nach seinem Königreiche, für das er die volle Verantwortung trägt, beurteilt werden. Wenn er aus seiner Umwelt einen Schweinestall gemacht hat, wird man ihn für ein Schwein halten. Man wird es gewiss der Umweltlehre zum Vorwurf machen, dass sie jedem Aberglauben und jedem Aberwitz Tor und Tür öffne, indem sie auch den Narren als König seiner Umwelt anerkennt. Aber ist es in Wahrheit auch nicht so? Entspringen seine närrischen Handlungen nicht ganz folgerichtig seiner närrischen Welt? Zugleich baut die Umweltlehre den festen Damm gegen die Narrheit auf, indem sie diese auf die Umwelt des Narren beschränkt.
Also am besten kommt man wahrscheinlich seinem Subjektbegriff bei, wenn man ihn handlungstheoretisch versteht. Das ist auch das, was er eigentlich am weitesten ausgeführt hat, also wie das Subjekt sich gegenüber Objekten verhält, wie Objekte untereinander sich verhalten, das ist bei ihm eine ganz wesentliche, ein ganz wesentlicher Punkt, dass Subjekte untereinander so gut wie keine Kommunikationsmöglichkeiten hätten. Also das ist das, was er ja immer wieder hervorgerufen oder aufgerufen hat mit einer ganz mannigfaltigen Metaphorik, hier jetzt vor allem die der Seifenblase ausgeführt. Und eben am Schluss auch die Königs- und Narren-Metaphorik ist eigentlich genau die auch. Ja, das ist das, was man vielleicht bei ihm da am ehesten noch wirklich theoretisieren kann, auch. Also er hat einen dezidierten Handlungsbegriff, der Subjekte und Objekte auf eine ganz bestimmte Art und Weise verbindet, die eben durch dieses Merkwelt-Wirkwelt-Schema beschrieben wird. Also dadurch, dass er eben, dass er wirklich verweigert auch, dass es eben diese Verbindung gäbe zwischen Merk- und Wirkorgan. Ne? Das ist ja woran er festhalten möchte eigentlich, dass es da keinen kausalen Zusammenhang gäbe, ist ihm sozusagen auch der Weg eigentlich. Ja, verweigert, ne, geradezu, also sowas wie Bewusstsein aus dem Handeln schließen zu können. Also er sagt, das ist etwas, was wir können wir nicht wissen. Also an der Stelle ist er sehr bescheiden, also das muss man wirklich sagen. Ne? Deswegen vielleicht ja auch wieder dieses letzte Zitat hier, auch eigentlich vielleicht nochmal eine relativ freundliche Perspektive hier auch nochmal aufwirft. Bei aller Totalität, die ja natürlich in diesem Konzept auch drinsteckt, aber eben an anderen Stellen verankert ist. Ja, entschuldige, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Und, ja, ja. Unbedingt, ja. Ja, ja. Ja.
Ja,
Thank you. Ja, ja. Das ist. Polemisch. Durch und durch polemisch. Also, was Zufall betrifft, die ganze Methode von Versuch und Irrtum ist etwas, was für ihn absolut, also es weist er weit von sich, wie er ja auch zum Beispiel Statistik ist für ihn überhaupt keine gültige Methode. Das ist seines Erachtens etwas, womit man keine Aussagen machen könne über Organismen und schon gar nicht über das Leben. Bei Darwin geht es, ich meine, das kann man natürlich auf ganz verschiedenen Ebenen thematisieren. Na klar, also die einfachste und naheliegendste ist vor allem nach diesem Chamberlain-Zitat. Natürlich könnte man sagen, okay, also da wird eben eine eher liberalistisch orientierte Auffassung von Natur und Gesellschaft wird gegen eine eher konservativ gefasste geführt. Das ist sicherlich eine Möglichkeit, wie man die beiden positionieren könnte. Das ist aber wahrscheinlich die langweiligste auch, weil sie eben so, das liegt ja auf der Hand, dass sie auf der Ebene sich auch, ja, das ist also im Verhältnis zwischen Individuum, Gesellschaft und so weiter und so fort. Kann man die wirklich gut als Gegensatzpaare dann auch konstruieren. Also interessanter ist es dann wahrscheinlich an so Stellen, wo es um Anpassung und Einpassung geht. Das ist der eine zentrale darwinsche Begriff und der andere, das ist auch eigentlich interessant, in der ja Darwin behauptet hat, das hat uns Frau Engels ja so schön ausgeführt, dass es eben keine Sprünge in der Natur geben dürfe. Yüksel behauptet, es gäbe Sprünge in der Natur und er behauptet auch, muss er auch behaupten können, in seiner Logik. Und er sagt dann auch, also es gäbe dafür, dass es keine Sprünge in der Natur gäbe, gäbe es auch keinen experimentellen Nachweis. Also das ist für ihn ein ganz, ganz zentrales Argument auch, auf das er eigentlich immer wieder zu sprechen kommt, auch wenn es um Darwin geht. Und dann natürlich, also das hatten wir ja vorhin kurz mit der verzweifelten Ameise, er wirft Darwin eigentlich auch vor, dass er an dieser Stelle eigentlich auch unsauber argumentiert und eben, also er Yüksel wirft Darwin polemisierend Polemisches vor. Also ist ungefähr die Aufstellung, in der man denen dann begegnet. Naja. Würde ich dir recht geben, wenn du noch präzisieren würdest, bei wem im Vitalismus Frisch könnte man Frisch so, klar, ne, Frisch wäre ich schon vorsichtiger, Yüksel nicht. Also nicht was dieses Rassenargument betrifft. Also ich meine, es ist einfach eine andere Argumentation, wenn man sagt, dass Arbeiter nicht in der Lage sind, sozusagen aus ihrer Wirkwelt Masse herauszufinden. Das ist eine Argumentation, die auf einer ganz anderen Ebene angesiedelt ist. Hier geht es eher um klassenspezifische Zuweisungen, aber nicht um eine Rassen, Argumentation. Also scheint so zu sein, dass Üskül, also ich bin dem ehrlich gesagt nicht so besonders weit nachgegangen, aber es scheint so zu sein, dass Üskül sich an der Stelle dann auch tatsächlich von Chamberlain später distanziert hat. Also das, also ich würde jetzt nicht so weit gehen wollen und ihn so in Schutz nehmen, dass man jetzt sagt, naja, also das Vorwort, das er da geschrieben hat, das war mal ein Ausrutscher. Das würde ich jetzt nicht sagen, aber was jetzt speziell die Rassenproblematik betrifft, würde ich denken, dafür ist er also tatsächlich nicht, glaube ich, haftbar zu machen. Ja, Chamberlain ist natürlich, das ist natürlich der Repräsentant schlechthin, ne? Also genau, aber Üskül nicht, ja.
Ja, vielleicht eine kleine Frage daran im Anschluss. Habe ich das richtig verstanden, dass dieses Verhältnissubjekt Umwelt tatsächlich ein individuelles und nicht ein abspezifisches?
Ja.
Das war die erste Frage. Dann wollte ich eigentlich noch was anderes sagen. Das ist eigentlich keine Frage, das ist nur sozusagen ein Erstaunen darüber, Ihren Vergleich, Ihren Vortrag im Vergleich mit dem Vortrag über die Gestalttheorie, weil er, glaube ich, die zweite war.
Ja.
Das ist ja ganz faszinierend, insofern, als das zwei Neuansätze sind in der Theologie, die beide versuchen, einen anmechanistischen Ansatz zu überwinden durch andere Konzepte, die sagen wir mal, holistischer gedacht sind. Und beide sicher in ähnlicher Hinsicht innovativ und neu sind. Und wenn man andererseits den jeweiligen politischen Hintergrund der Ihnen ansieht, aus völlig extremen Richtungen.
Ja.
Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob Sie das dazu sagen wollen, aber es ist immerhin doch ganz erstaunlich, sind ja auch gleichzeitig praktisch. Ne? Und offenbar, Sie hatten ja erwähnt, Wolfgang Müller hat sich für die Arbeit von Ihnen interessiert, da bestand natürlich durchaus auch Verbindungen.
Ja, naja, also Köhler eben zu der Zeit in Berlin und Üskül in Hamburg, da es gab ganz offensichtlich einen Briefwechsel wohl auch zwischen den beiden, aber ich kann da eigentlich nicht mehr als Anekdotisches dazu sagen. Das wäre etwas, was man sich wirklich erst genauer angucken müsste. Interessant wäre das natürlich ohne Zweifel, weil beide mit einem Funktionsbegriff arbeiten. Aber den Funktionsbegriff erstens ganz unterschiedlich begründen und zweitens der Begriff selbst sich natürlich auch unterscheidet, ja. Mhm. Also fänd ich auch außerordentlich interessant, ja.
Vielleicht noch eine Frage zu der Geschichte, die wir erzählen, dass Peter mit den frühen Gefühl in Leutigen und dann den Hamburger Gefühl mit einem Bruch in seiner Entwicklung. Und der ist ja natürlich sehr markant. Und der würde mich interessieren, was die Gründe, warum es jetzt zu diesem Wechsel der Perspektive gekommen ist. Also in beiden Fällen geht es offensichtlich darum, zu lesen. Also das ist eine Sache, die ziemlich stark zu sein scheint. Also der Natur sozusagen Zeichen zu gewinnen, die dann lesbar werden. Und im ersten Fall wird dann eben eine Antwortmaschine, wie du sagst, konstruiert, in die Dinge hineingezogen werden, mit Vibration und so weiter und so fort. Und dann hat es ja so angefangen, als ob diese Methode, sagen wir, die Natur zum Sprechen zu bringen, eine Antwort zu bringen, dass diese Methode einfach vielleicht an bestimmte Grenzen gestoßen war. Vielleicht ist eine Antwortmaschine zu einer Fragemaschine geworden, weil sie selbst vielleicht ihre Anwendung zu kompliziert geworden ist. Und dann später in eine ganz andere Weise zu lesen, also die Zeichen, die Merkmale, die Merkmale zu lesen und daraus, würde ich sagen, was kann man heute schon die Welten zu rekonstruieren, indem man hier also dann einmal bei einer Königin so manche Welten dann mit einem Landhörigen und so weiter. Aber soll man sich vorstellen, dass ja eigentlich das erste Programm ist, das quasi gescheitert von den experimentellen Bedingungen, an den
Inwiefern denn? Inwiefern soll das eine Schlüsselstelle sein? Also ich glaube nicht, was die Bedeutung der Praxis, der experimentellen Praxis jetzt betrifft, die ja jetzt Herr Nordmann angesprochen hatte. Ja, schwer zu beantworten. Das ist deswegen schwer zu beantworten, weil man da einfach, ist eigentlich ein Forschungsprogramm. Man müsste sich das noch viel genauer angucken. Ja? Also das, ich bin überhaupt erst auch nur auf diese Idee gekommen, weil diese erste, also diese immerhin über 15 Jahre von Üskülz, eben wie ich es jetzt genannt habe, knallharter Physiologie eigentlich so gut wie nie zur Sprache gebracht wird. Wenn über Üskül geredet wird, also Üskül wird thematisiert mit seinem Funktionskreis und wie der an den kantischen Subjektbegriff zum Beispiel anschließbar ist, was er zu tun hat und wo er mit seiner Tunnelkonstruktion dann etwa an die monadische Konzeption bei Leibniz anschließbar ist und so weiter und so fort. Also das sind Diskussionen, die eigentlich in aller Breite geführt werden auch, aber es wird eigentlich nie zurückgebunden an diese Experimentalpraxis, die er eben hatte und die für ihn auch eine sehr große Bedeutung hatte, wie in seinen Publikationen eigentlich permanent auch immer wieder zum Vorschein kommt. Also der war offenbar auch in der Lage, sogar in den späten 20er Jahren noch Experimente durchzuführen, also diese stroboskopischen Experimente da mit dem Kohlweißling. Das klingt irgendwie erstmal, hat er kein Labor gehabt und konnte halt nichts Besseres tun, so ungefähr, aber also ich würde das schon nochmal anders auch interpretieren, nämlich so, dass er tatsächlich mit diesen experimentellen Methoden eben auch permanent weiter seinerseits experimentiert hat und sie getestet hat, eben in Hinsicht auf seine Theoriebildung, die er tatsächlich hauptsächlich über den Funktionskreis eben versucht hat. Also diese Merkwelt-Wirkwelt-Verzahnung. Und wie dann, also auch die späteren Experimente sind dann, er hat, also das habe ich jetzt ein bisschen unterschlagen, muss ich gestehen, also er hat auch später durchaus noch Experimente gemacht, da mit diesen Kunden da, also er hat dann natürlich auch, bei diesen blinden Hunden Ausbildung hat er immer versucht, diese Theorie an dieses neue Konzept der blinden Hundenausbildung dann anzubinden. Und dazu hat er dann auch Experimente mit diesen Hunden dann angestellt. Also insofern ist das, also müsste man sich sicher nochmal genauer angucken, welchen Charakter dann genau diese Experimente hatten, die er später dann sozusagen als theoretische Biologe gemacht hat. Was wahrscheinlich auch nicht so ganz, es freut mich natürlich, dass das irgendwie so glatt anscheinend tatsächlich auch angekommen ist, also dieser Übergang vom sonnigen, vom Üskül des sonnigen Südens zum Hamburger Üskül, der ist natürlich auch nicht so scharf, das ist kein Bruch, den man jetzt schon gar nicht eben mit einem bestimmten experimentellen Design oder so, noch nicht mal das vermutlich in Verbindung bringen kann. Also man kann schon sagen, okay, also am Anfang diese Vivisektion, das ist klar, das hat er später nicht mehr gemacht, aber er ist dann doch immer weiter eigentlich auf die Repräsentationsebene gekommen. Das ist eigentlich das Einzige, wo man sagen würde, okay, an der Stelle stimmt die Konstruktion. Wo sie nicht stimmt, ist eben in diesem Verhältnis oder der Einforderung der Planmäßigkeit der Natur und der dadurch natürlich auch der Schließung sozusagen gegenüber dem, was ein Experiment überhaupt hervorbringen kann und dem, was ich jetzt am Anfang eben als eine viel offenere Situation auch dargestellt habe, eben als das Experimentalsystem als eine Verspannung von Antwort- und Fragemaschine, also das Objekt, das Forschungsobjekt als eine Fragemaschine. Da würde man dann sagen, das ist dann beim späten X-Kühl so tatsächlich nicht mehr zu machen, also nicht über den Experimentbegriff. Ja, ist eine interessante Frage. Habe ich aber so, also habe ich nichts gefunden dazu. Ich habe mir, habe mir aber die Frage auch so nicht gestellt, also insofern ist das nicht erstaunlich. Möglicherweise, also würde sich vielleicht lohnen, dem nachzugehen, ja. Also ich dachte jetzt bei der experimentellen Praxis tatsächlich vor allem an diese blinden Hunde-Ausbildung, die er sozusagen, also ein Anliegen, das er sozusagen mitgebracht hat, auch aus dem Ersten Weltkrieg und über das er auch in der Lage war, dann sein sozusagen ein Drittmittelprojekte, würde man heute wohl sagen, an das Institut zu holen und darüber diese eben tatsächlich durchgehend prekäre Lage des Instituts auch etwas abzuschwächen. Wobei das jetzt, also diese Blindenhunde-Geschichte sicherlich diejenige war, die am dominantesten war, dann auch am Institut, hat eine ganze Arbeitsgruppe dann daran gearbeitet und eben auch die Konzepte, für die X-Kühl ja auch bekannt ist, entwickelt, der Biosemiotik. Das hat da auch eine große Rolle gespielt und ist an der Stelle dann eben tatsächlich auch fruchtbar gemacht worden, also im Sinne einer Anwendung. Ja. Ja. Das ist eben tatsächlich der permanente Konflikt, in dem er sich auch befindet. Also auf der einen Seite sagt er natürlich, klar, also wir müssen Erfahrungen machen können. Auf der anderen Seite versucht er die aber eben über dieses Merkwelt-Wirkwelt-Schema eigentlich permanent wieder einzuholen. Und das ist, wenn man sich jetzt anguckt, er hat tatsächlich dieses Merkwelt-Wirkwelt-Schema entwickelt an der Funktionsweise des Reflexbogens. Und der Reflexbogen hat natürlich von vornherein nur, also wenn Sie sich jetzt da die vorne das an der Objektstelle, ist der natürlich sehr viel, naja, sagen wir mal, sehr viel unflexibler, als wenn Sie sich jetzt irgendwie vorstellen, dass, ja, dass verschiedene Klassen in einer Gesellschaft zum Objekt oder so gemacht werden. Ne? Also das ist an der also da ist sozusagen die Genese dieses Merkwelt Wirkweltschemas verweist auch schon so ein bisschen auf seine Starrheit auch. Ne? Also auf der anderen Seite ja, muss man eben auch sagen, also er hat es dann tatsächlich geschafft, eben diese rückwirkenden Reflexe dann auch in sein Schema mit zu integrieren. Aber wo dann die Grenze liegt und wo sie dann schon gar bei so großen Systemen wie eben der Gesellschaft liegen, das ist ein ewiger Widerspruch für ihn. Das sehen Sie auch in den Texten, dass er immer, also dass die Planmäßigkeit der Natur eigentlich die Offenheit, die er selbst produzieren muss, um diese Erfahrung überhaupt zulassen zu können, immer wieder begrenzen und immer wieder einholen müssen. Also weswegen es ja dann auch eine allwissende Natur im Hintergrund gibt, hinter die man auch nicht zurück kann. Und die eben auch alles, also das ist eine Natur, die er selbst nennt, eben diese Gottnatur, die weiß alles.
Gut, damit sind hier alle Fragen beantwortet, aber die Zeit ist um. Wir sehen uns im Januar wieder. Heute Abend geht es, glaube ich, wie üblich, dann um das Thema in der Doppelhaus, wo man schnell das Essen und Trinken geht. Vielleicht geht es dann natürlich. Alle herzlich willkommen und vielen Dank.